B5 aktuell präsentiert.
Das interkulturelle Magazin. Jeden Sonntag um 13.05 Uhr.
Einfach besser informiert. B5 aktuell.
Am Mikrofon begrüßt Sie Constanze Alvarez. Unsere Themen heute: Gemeinsam Zeit verbringen. Im Café International in Geretsried treffen Asylbewerber auf Einheimische. Gemeinsam Geschichte schreiben. In München entsteht ein neues Migrationsmuseum. Gemeinsam auf Tour gehen. Israelische und iranische Musiker gehen zusammen in Deutschland auf Konzertreise. Und grenzenlose Vielfalt. Unsere Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Die Flüchtlingskrise produziert täglich Bilder, die schwer zu ertragen sind. Täglich sterben Menschen im Versuch, Europa zu erreichen. Und das wird so weitergehen. In Syrien hält der Krieg an. Um die 12 Millionen Menschen sind mittlerweile auf der Flucht, also fast die Hälfte der Bevölkerung. Ein Bruchteil davon, um die 300.000, hat es in den letzten Jahren bis nach Deutschland geschafft, davon 35.000 auf legalem Weg. Angesichts der wachsenden Flüchtlingszahlen fordert der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration jetzt einen Ausbau der Aufnahmeprogramme für syrische Flüchtlinge. Die Erfahrung zeigt, sie funktionieren. Janina Lückhoff berichtet.
Seit 2 Jahren gewährt Deutschland syrischen Flüchtlingen auch mit Hilfe spezieller Aufnahmeprogramme Zuflucht. Sie werden von Bund und Ländern angeboten und ermöglichen Flüchtlingen die legale Einreise. Die wird in der Regel schon vor Ort organisiert. So werden beispielsweise Flüchtlinge in einem Lager im Libanon kontaktiert. Nach einem bestimmten Prozedere, an dem auch internationale Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen beteiligt sind, dürfen sie dann nach Deutschland ausreisen. 35.000 Syrer sind bereits auf diesem Weg hierher gekommen. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, das ist ein unabhängiges und gemeinnütziges Beobachtungs-, Bewertungs- und Beratungsgremium, hat diese Aufnahmeprogramme nun untersucht und kommt zu dem Ergebnis, sie sind gerade für die Schutzsuchenden, aber auch für den deutschen Verwaltungsapparat von großem Vorteil. Cornelia Schuh vom Sachverständigenrat bei der Vorstellung der Analyse in Berlin.
Sie bieten gerade besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen einen sicheren und legalen Zugang nach Europa.
Damit würden unmittelbar die Erstaufnahmestaaten in der Region entlastet, aber auch die individuellen Asylverfahren in Deutschland. Ermöglicht werde eine geplante und koordinierte Aufnahme der Flüchtlinge, so Schuh. Aber die Programme sind zeitlich befristet und es gibt Verbesserungsbedarf. So haben jene Flüchtlinge, die über das Asylverfahren nach Deutschland kommen, und jene, die über eines der Aufnahmeprogramme einreisen, unterschiedliche Rechte, wie Markus Engler, Autor der Studie, erläutert.
Unterschiedliche Rechte gibt es eben bei der Dauer des Aufenthaltstitels, der erstmal gewährt wird, bei den Möglichkeiten der Aufenthaltsverfestigung, dem Familiennachzug, aber auch dem Zugang zu Sozial- und Gesundheitsleistungen und zu Integrationskursen.
Diese Ungleichbehandlung sei nicht nachvollziehbar, sagt Engler, und sorge obendrein für einen Mehraufwand in der Verwaltung. Dennoch sieht der Sachverständigenrat diese Aufnahmeprogramme als wichtigen Baustein einer funktionierenden Flüchtlingspolitik. Deutschland sei in dieser Hinsicht Vorreiter.
Aus unserer Sicht sind diese Aufnahmeprogramme ein Modell für Europa und sollten entsprechend europäisch installiert werden. Sie sind als erfolgreiche flüchtlingspolitische Maßnahme zu bewerten.
Der Bedarf an solchen Programmen ist da, sagt Cornelia Schuh. Die Verfahren seien erprobt und durch die Praxis der letzten Jahre seien auch die Strukturen vorhanden. Darauf könne und sollte nun aufgebaut werden. Schuh mahnt aber auch, Aufnahmeprogramme auf europäischer Ebene sollten substanziell sein, also ein ausreichendes Kontingent anbieten, damit Flüchtlinge sie als echte Alternative sehen. Zahlen, welches Kontingent substanziell sei, will der Sachverständigenrat nicht nennen.
Wir würden aber die humanitären Aufnahmeprogramme als Ergänzung zum individuellen Asyl betrachten und nicht als Methode, wie man gleichzeitig Obergrenzen definiert.
Obergrenzen definieren, endlich ein Signal der Abschreckung setzen, das hat Horst Seehofer wiederholt von Angela Merkel gefordert. Damit möchte er wohl die vielen Menschen besänftigen, die wütend sind über die Flüchtlingspolitik der Regierung, weil sie sich überfordert fühlen, sich fürchten oder schlicht fremdenfeindlich sind. Wie schnell diffuse Ängste und Vorurteile in Sympathie umschlagen können, beweist dagegen ein Projekt in Geretsried. Einmal im Monat treffen sich Einheimische und Asylbewerber im Café International zu Kaffee und Kuchen. Julia Smilger war dort.
Die Turmglocke der Mariä-Hilf-Kirche in Geretsried hat gerade 3 geschlagen. Drinnen in der Pfarrei duftet es nach Kaffee. In der Küche geben sich die mitgebrachten Kuchen ein buntes Stelldichein. Wie immer, am 3. Freitag des Monats, wenn hier das Café International seine Türe öffnet. Ein Treff für Geretsrieder Bürger und Flüchtlinge. Allerdings stehen erstmal nur die Einheimischen etwas untätig herum. Noch keine Spur von syrischen und eritreischen Asylbewerbern, die sie kennenlernen wollen. Die ehrenamtliche Organisatorin Dorothea von Heidebrand kennt das schon.
Die Deutschen sagen, oh Gott, ich bin nicht pünktlich um 3 da. Aber pünktlich um 3 sind die anderen überhaupt noch nicht andeutungsweise da. Und dann der Ärger, heute kommt keiner. Und die Angst, um Gottes Willen, es ist 3:15. Mir geht es auch jedes Mal so. Da denke ich, jetzt haben wir den ganzen Aufwand getrieben und es kommt keiner. Und plötzlich trudeln sie ein und dann ist die Bude voll.
Tatsächlich, um 3:30 sind alle 8 großen Tische besetzt. Am letzten Tisch in der Ecke erklärt der junge Syrer Abu Dapa seinen Fluchtweg. Irmgard Kober hört aufmerksam zu.
Aus Türkei nach Griechenland und Mazedonien, Montenegro, Serbien,
okay.
Ungarn, Österreich, ja. Dann Deutschland. Das macht 45 Tage zum Fuß.
Aber zum
auch mit dem Bus.
Seit dem Café International im April eröffnet wurde, hat Abu Dhabi noch kein Treffen verpasst. Ein Stammgast.
Das ist mein 10. Mal oder 11. Mal. Das ist sehr gut für uns. Wir können treffen hier und Kontakte mit den deutschen Leuten. Und das ist sehr gut für uns, weil sie sprechen und treffen und alle. Kultur.
Hier kann er endlich das gelernte Deutsch praktisch anwenden. Unaufdringlich korrigiert Irmgard Kober seine Fehler. Die steigenden Flüchtlingszahlen haben sie bewogen, diese Menschen persönlich kennenzulernen.
Ich kenne viele, die Sorgen haben, weil das sind ja so anonyme Zahlen, 1000 neue, hunderte neue und so weiter. Wenn man aber dann das Individuum sieht, dann ist das immer eine ganz andere Sache.
Nun hat sich Irmgard Kober entschlossen, demnächst ehrenamtlich Deutschunterricht für die Flüchtlinge zu geben. So werden neue Helfer gewonnen, die dringend gebraucht werden, sagt Organisatorin Dorothea von Heidebrand. In der letzten Zeit kommen immer mehr interessierte Geretsrieder.
Es kamen immer so 2 ganz alte Damen. Und das sind ja auch die, die die Scheu haben. Und die sagen, hoch, die sind alle so reizend hier. Und wir haben gedacht, es wären lauter Ausländer.
Persönliches Kennenlernen ist unabdingbar für den Abbau von Vorurteilen. Das findet auch der Bürgermeister Michael Müller, CSU. Er versucht bei jedem Treffen im Café International dabei zu sein.
Veranstaltungen wie dieser Art sind natürlich wichtig, weil die Leute in direkten Kontakt miteinander treten. Ich denke, man muss aber schon auch weiterdenken. Man muss schauen, nicht jeder kommt ja hierher, nicht jeder sieht das, dass wir auch in öffentlichen Raum gehen, dass wir auch bei Stadtfesten dabei sind. Also wir müssen auch in den öffentlichen Raum gehen. Wir müssen auch diejenigen, die nicht hierher kommen, versuchen abzuholen, indem dass wir auf die Menschen auch selber zugehen und ihnen sagen, schaut mal her. Das sind Menschen wie du und ich auch.
Gegen 16 Uhr ist der Raum proper voll. Etwa 50 Menschen haben sich mittlerweile hier versammelt. Hedwig Vielreicher kriegt von einem jungen Schwarzafrikaner Fotos auf dem Handy gezeigt. Seine Kinder, die in der Heimat geblieben sind.
Was haben Sie schon erfahren können?
Dass er 3 Monate hier ist, besser Englisch spricht als Deutsch und Friseur ist und aus Eritrea ist. Und er heißt Gerem. Was ist das okay?
Hedwig Vielreicher ist das erste Mal beim Café International. Eigentlich dachte sie, es würde eine Infoveranstaltung über die aktuelle Asylsituation stattfinden. Man weiß ja, dass bald 150 Asylbewerber in einer städtischen Turnhalle untergebracht werden sollen. Statt Vortrag bekam Vielreicher nun direkten Kontakt mit den Flüchtlingen. Umso besser, denn es sei wichtig,
dass man Leute trifft und fragen kann, wie die Situation wirklich ist. Weil wenn ich in der Zeitung lese, dann habe ich immer so das Gefühl, stimmt es jetzt oder ich kriege kein Gefühl für die Situation. Und jetzt kriege ich ein Gefühl für die Situation.
Das Projekt Café International in Geretsried, Julia Smilger hat es vorgestellt. Die Geschichte der Gastarbeiter ist von der deutschen Museumslandschaft lange Zeit ignoriert worden. Eine erste und lang auch isolierte Initiative blieb das DOMIT in Köln. Alltagsgegenstände, Tonaufnahmen, Musik, Briefe und Zeitungsartikel. Die mittlerweile riesige Materialsammlung bietet einen berührenden Einblick in das Schicksal der sogenannten Gastarbeiter. Diese Sammlung soll jetzt die Basis bilden für ein zentrales Migrationsmuseum in Deutschland. Auch einzelne Stadtmuseen versuchen, diesen Teil der Geschichte zu dokumentieren. In München hat eine private Initiative das Museum der deutschen Migrationsgeschichte ins Leben gerufen.
Makbule Kurnaz kann sich noch genau an ihre Ankunft aus Istanbul in München erinnern. Sie kam, weil ihr Vater sie gegen ihren Willen in der Türkei verheiraten wollte. Das war im Sommer 1972.
Dann bin ich direkt mit Flugzeug nach München gekommen und dann mit Bus nach Hauptbahnhof Bunker gegangen. Bin ich im Bunker gewesen. Keine Luft, keine Fenster, keine Klimaanlage, nichts. Diesen Moment habe ich mir gedacht, mein Gott, was mache ich? Hatte ich geweint.
Außer einem Koffer mit Kleidung, einem Topf, einem Teller, Besteck und ein paar Fotos hatte Makbule Kurnaz nichts bei sich. Lange teilte sie sich ein Zimmer mit drei anderen Gastarbeiterinnen im Wohnheim der Firma Siemens.
Arbeit war Anfang natürlich schwer. Viele Maschinen, viele Farben, viele Lichten, viele mit Nummern. Anfang, erster Monat, war für mich schwerster Monat. Ich kann nicht mehr bleiben. Ich sagte, nein, schaffe ich nicht.
Zum Deutschlernen blieb da keine Zeit. Angebote, um die Sprache zu lernen, gab es kaum. Denn sowohl die Migranten als auch die Einheimischen dachten, dass der Aufenthalt der Gastarbeiter nur von kurzer Dauer sei. Doch für Makbule kam es anders.
Danach habe ich doch entschieden, wenn ich geheiratet war, eine falsche. Ich habe gedacht, mein Gott, die Zeit geht nicht, aber schau mal, wie lange. Muss ich immer kämpfen. Arbeit gehen, Familie, Mann, kümmern. So ist 20 Jahre vorbei.
Mittlerweile sind über 40 Jahre vergangen. Makbule Kurnaz ist in Deutschland geblieben, obwohl das Leben noch viele Auf und Abs für sie bereithielt. Heute ist sie 65 Jahre alt, hat zwei Kinder großgezogen und ist stolze Oma. Als der Münchner Grafiker Seki Gensch Makbule kennenlernte, fand er ihre Erinnerungen so interessant, dass er sie auf Video aufzeichnete. Und so entstand die Idee zu einem Museum der deutschen Migrationsgeschichte, das er nun mit seinem Verein, dem Bayerischen Institut für Migration, in München verwirklicht hat. Seki Gensch, der selbst als Gastarbeiterkind vor 42 Jahren nach München kam, versteht sich als Brückenbauer zwischen den Generationen.
Wir machen das für die Zukunft. Und wenn wir es nicht machen, das kann keine andere Generation machen. Meine Kinder können das nicht machen. Warum? Weil die Generation der Gastarbeiter sich zurückgezogen hat. Die werden sterben. Bis dahin.
Deutschland ist heute, wie und was es ist, weil es die Einwanderung gegeben hat, sagt Seki Gensch. Sei es mit Musik, Esskultur oder im Arbeitsalltag. Wie die Zuwanderer das Land veränderten, das will er im Museum zeigen. Deshalb tragen er und sein Team fleißig Erinnerungsstücke zusammen. Arbeitserlaubnisse, Koffer, Fotos, Fahrkarten oder Töpfe. Objekte, die vom Aufbruch erzählen, vom Leben in Deutschland und dem Ankommen in einer neuen Welt. Doch gesammelt wird auch noch anderes.
Wir sammeln Geschichten. Die Menschen erzählen vor laufender Kamera 8 Stunden, 10 Stunden, 21 Stunden ihr Leben. Niemand hat sie bis jetzt gefragt.
Mittlerweile hat Seki Gensch viele Migrationsgeschichten auf diese Art und Weise für die Nachwelt erhalten. Es sind aufregende, traurige und glückliche Erinnerungen, Enttäuschungen, aber auch Erfolgsgeschichten, wie die des ersten türkischen Unternehmers in München oder des ersten Pizzeria-Besitzers. Die aufgezeichneten Bänder lagern im Münchner Stadtarchiv, wo sie jederzeit angefordert werden können. Im Museum selbst kann man vor Ort mit den Zeitzeugen sprechen, sagt Seki Gensch.
Wir machen eine Erzählkaffee. Einmal im Monat werden die Menschen bei uns erzählen. So eine halbe Stunde, 45 Minuten können die Menschen zu uns kommen und können die Original, die Menschen erleben und fragen.
Für ihr Museum haben Seki Gensch und seine Mitstreiter ein völlig neues Konzept entworfen, ein dynamisches. Deshalb sind auch die bereitgestellten Vitrinen in dem 120 Quadratmeter großen Kellerraum in München-Trudering noch leer. Erst am Eröffnungstag sollen sie von den ehemaligen Gastarbeitern selbst mit Erinnerungsstücken befüllt werden. Und im Laufe der Zeit werden immer mehr Objekte und Geschichten dazukommen, wünscht sich Seki Gensch.
Da ist jeder eingeladen, denn wir schreiben gemeinsam die Geschichte diesmal. Nicht alleine, sondern auch mit der gesamten Gesellschaft. Denn es ist unsere Geschichte geworden.
Roswitha Buchner über das Museum der deutschen Migrationsgeschichte. Eröffnet wird es am 27. Oktober in den Räumen des Familienzentrums Trudering. Auch die jungen Menschen, um die es jetzt geht, würden gerne Geschichte schreiben. Sie träumen nicht nur vom Frieden zwischen Iran und Israel, sie tun ganz konkret etwas dafür. Es geht um zwei Bands, die Langtunes aus Teheran und Ramzeilech aus Tel Aviv. Im November wollen die Musiker in Deutschland zusammen auf Tour gehen. Die Termine in den Clubs stehen schon, jetzt fehlt nur noch das Geld. Unter dem Titel The Secret Handshake haben die Musiker eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.
Schnelle Gitarren, Synthi-Sounds und englische Texte. Klingt ganz nach europäischem Indie-Rock. Die Langtunes kommen aber aus dem Iran, genauer aus Teheran. Und zwei der Bandmitglieder sind gerade in Bayern unterwegs, um Werbung zu machen für eine Deutschland-Tour. Und die ist alles andere als gewöhnlich. Denn sie wollen nicht alleine auftreten, sondern mit einer Band aus Israel. Und das, obwohl die Heimatstaaten der beiden Bands erklärte Feinde sind, die sich gerade zu bekämpfen. Unter normalen Umständen hätten sich die Musiker weder kennengelernt, noch jemals gemeinsam auf einer Bühne gestanden. Die Iraner Sam Siai, der Schlagzeuger der Langtunes, und der Sänger Berus Mousavi wollen mit ihrem Deutschlandkonzert bewusst ein Zeichen setzen.
Wir wollen damit zeigen, dass wir gemeinsam etwas schaffen können. Wir sind beide aus dem Mittleren Osten und wir mögen uns wirklich gern. Was wir erreichen wollen, dass sich beim nächsten Mal, wenn eine Band aus dem Iran und aus Israel zusammenspielen, dass dann sich keiner mehr wundert.
Die Herkunft der Bandmitglieder soll genauso wenig eine Rolle spielen, wie die Unterschiede in der Art der Musik, die sie machen. Die Israelis von Ramzeilech spielen, anders als die Langtunes, eine Mischung aus Klezmer, Punk und Jazz.
Wo singen das Paar, aber fällen in Gesetzen? Wo ist unter Gott, hat euch befeuillen, Chuchem.
Beide Bands verbindet eine enge Freundschaft. Kennengelernt haben sich die Musiker in Nürnberg letztes Jahr im November. Ramzeilech hatte einen Auftritt im Club Stereo und war auf der Suche nach einer Band zur Unterstützung. Die Langtunes, gerade ebenfalls in Nürnberg, um ein Album aufzunehmen, sind eingesprungen. Anfangs sei ihnen nicht so klar gewesen, dass sie damit Israelis auftreten und waren kurz verunsichert, ob das Probleme mit sich führen würde. Sänger Mousavi?
Wir haben trotzdem zusammen gespielt und die Chemie hat gestimmt. Alles war toll und die Typen waren sehr nett. Das war der Anfang unserer Freundschaft.
Nice guys and that kind of started this relation.
Im Iran ist es nicht nur unmöglich, mit israelischen Bands in Kontakt zu kommen, sagen die Musiker von Langtunes. Generell sei ihre Musik verpönt, weil sie laut der Regierung die Ordnung störe oder gegen religiöse Gesetze verstoße. Oft wird Rockmusikern sogar Satanismus vorgeworfen. Deshalb könnten Konzerte nur im Untergrund stattfinden.
Solange du im Untergrund bleibst, in deinem Keller, kannst du alles spielen. Aber wenn du in der Öffentlichkeit spielen willst, dann brauchst du eine Genehmigung von der Regierung. Und die zu bekommen, ist unmöglich.
Aber gerade Live-Auftritte seien das Schönste, sagen sie. In Deutschland seien sie da sehr viel freier. Und deshalb sei hier der ideale Ort für die Konzerttour. In Deutschland haben sie schon rund 70 Auftritte gespielt. Ihre Tour im November soll den Namen The Secret Handshake tragen, ein symbolischer Handschlag.
Normally the handshake is kind of a political thing that the official like politicians do.
Normalerweise ist so ein Händedruck ein politisches Ding, aber weil wir keine Politiker sind und das nicht in den Nachrichten tun, geben wir uns die Hände heimlich als Freunde, als Musiker und Brüder.
Die Auftritte wollen die Bandmitglieder über ein Crowdfunding finanzieren. Mit einer Kampagne versuchen sie im Internet Geldgeber zu finden, die sie bei der Umsetzung unterstützen. Insgesamt 30.000 Euro wollen sie so zusammenbekommen. Ein ambitioniertes Ziel. Um politisch nicht instrumentalisiert zu werden, möchten sie auf Gelder von Organisationen verzichten. Momentan kommen sie allerdings erst auf knapp 10% der Summe. Und sie haben nur noch eine Woche Zeit. Sänger Mousavi scheint davon allerdings wenig beunruhigt zu sein.
Wir werden auf jeden Fall einen Weg finden und wenn wir von Stadt zu Stadt trampen müssen, dann werden wir das tun.
Gemeinsam auf Tour gehen für den Frieden. Frank Seibert über die Crowdfunding-Aktion The Secret Handshake. Mehr Infos darüber auf unserer Homepage auf b5aktuell.de, interkulturelles-magazin. Sprichwörtlich die Hand geben sich alle möglichen Kunstformen auf der Global Art Session in Nürnberg. Damit beginnen unsere Kulturtipps der Woche.
Was haben Musik aus Kreta und die brasilianische Sportart Capoeira gemeinsam? Bei beiden steht oft das Thema der Befreiung im Mittelpunkt. Und deswegen werden diese unterschiedlichen Kunstarten nächsten Donnerstag auf der Bühne verschmelzen, im Rahmen der ersten Global Art Session in Nürnberg. Die Global Art Session ist eine ganz neue Veranstaltungsreihe, die das Interkulturbüro der fränkischen Hauptstadt startet. Eine offene, interkulturelle Bühne für alle Kunstrichtungen. Das Ziel? Die Kulturszene Nürnbergs dazu zu bringen, sich besser zu vernetzen und zu experimentieren, so Thorsten Groß, einer der Initiatoren der Global Art Session.
Verschiedene Sachen, die man normal nicht kennt, passieren zusammen oder hintereinander. Wir wollen was Neues ausprobieren, was man so noch nicht gesehen hat und was sie selber noch nicht ausprobiert haben.
Am Donnerstagabend sind Pantomime, Live-Painting, Musik, Live-Kochen und interaktive Lichtshows geplant. Und wenn jemand spontan noch Gitarre spielen oder Poetry Slam rezitieren möchte, ist er herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei, Beginn 19 Uhr. Die Global Art Session findet danach jeden vierten Mittwoch im Monat statt in der Nürnberger Werkstatt 141. Der Passauer Verein Gemeinsam Leben und Lernen in Europa e.V. hat letzte Woche eine wichtige Auszeichnung bekommen, den Europäischen Bürgerpreis des EU-Parlaments. Der Preis ehrt Menschen und Organisationen, die die europäische Zusammenarbeit und die Werte der europäischen Gemeinschaft fördern. Leiterin Perdita Wingerter.
Wir sind dafür ausgezeichnet worden, dass wir es wirklich schaffen, ganz viele Menschen dazu zu bewegen, sich in unserer Gesellschaft ehrenamtlich zu engagieren, um zum Beispiel als Sprachpate Kindern oder Flüchtlingen Deutsch beizubringen oder dass Migranten in Kindergärten reingehen und ihr Land, ihre Kultur näher bringen, dass Jungs die Erfahrung machen, dass soziale Berufe vielleicht auch etwas für sie sind. Also wir begegnen der Vielfalt der Gesellschaft auf vielfältigen Arten und Weisen.
Zum Beispiel auch mit einem japanischen Themenabend mit ganz persönlichen Erzählungen über Land und Leute. Beantwortet wird zum Beispiel die Frage, was die Teezeremonie mit Meditation zu tun hat und Sushi mit Zugfahrten. Nächsten Dienstag im Rahmen des internationalen Frauentreffs des Vereins, der Eintritt ist frei.
Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal gegrüßt. Wer einmal gesehen dich hat, dich nimmermehr vergisst.
Ein weiterer Abend mit japanischem Schlag findet am 31. Oktober in Landshut statt. Dort tritt die Gruppe Kokonami auf. Sie besteht aus der Sängerin Nami und dem Musiker Miyachi. Beide Japaner haben sich in Bayern verliebt. München und König Ludwig haben sie einige ihrer schönsten Lieder gewidmet. Zu erleben in der Landshuter Rochuskapelle ab 19.30 Uhr. Was passiert, wenn Islamisten die malische Stadt Timbuktu einnehmen? Nehmen die Einheimischen die Fanatiker ernst? Wehren sie sich? Der grandiose Film Timbuktu des malischen Regisseurs Abderrahman Sissako wurde in Cannes prämiert und für den Oscar 2015 nominiert. Er ist einer der 8 Filme, die im Rahmen der dritten afrikanischen Filmtage im Münchner Gasteig gezeigt werden. Nicht nur Islamismus wird dabei Thema sein, auch Rassismus, Heimat oder Homosexualität werden filmisch hinterfragt. Das Festival dauert von Mittwoch, dem 28. bis Samstag, dem 31. Oktober.
Das waren die Kulturtipps der Woche, ausgesucht hat sie Isabel Hartmann. Damit geht das interkulturelle Magazin für heute zu Ende. Wie immer können Sie die Sendung als Podcast nachhören unter www.b5aktuell.de interkulturelles-magazin. Redaktion hatte Eleni Liadu, am Mikrofon verabschiedet sich Constanze Alvarez.